Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 102 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Pia Lorenz, ich bin Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche...
Auch in dieser Woche, ich war ja die ganze Zeit hier, Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Hamburg.
Bist du mal 3 Wochen weg, wirst du direkt angepumpt. So, aber ich bin natürlich pünktlich zurück für eine total spannende Woche. Es ist die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause und da muss man jetzt mal gucken, ob und inwieweit die noch planmäßig zu Ende gehen wird. Man könnte ja auch damit rechnen, dass quasi minütlich eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht kommt, ob denn tatsächlich am Freitag noch über die Reform der gesetzlichen Krankenkassen entschieden werden kann. Da war nämlich eigentlich die zweite und dritte Lesung geplant, aber der Grünen-Abgeordnete und auch relativ bekannte Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat das Bundesverfassungsgericht angerufen. Ist ein Organstreitverfahren und ein Antrag auf eine einstweilige Anordnung wegen Verletzung seiner Abgeordnetenrechte. Argument, und das sollte uns irgendwie bekannt vorkommen, es kam Anfang der Woche wohl noch mal rund 280 Seiten Änderungen für dieses Gesetz. Gestern hat wohl 9 Stunden lang der Gesundheitsausschuss getagt und da meint Janosch Dahmen, das könne ja wohl kein Abgeordneter sinnvoll noch bis Freitag prüfen. Union und SPD meinen, das sei normales parlamentarisches Geschäft. Das ist übrigens schon die zweite Klage, denn vergangenen Freitag hat schon die Linke ebenfalls das Bundesverfassungsgericht angerufen. Die wollen auch verhindern, dass noch in dieser Woche Änderungen verabschiedet werden, und zwar am sogenannten Heizungsgesetz. Also, ne, ihr erinnert euch, das alte Habeck-Gesetz sollte ja jetzt geändert werden, also doch noch Gasheizungen, die Biotreppe und so weiter. Und auch die Linke begründet das mit der Eile im Gesetzgebungsverfahren, also ihr Verfahren in Karlsruhe. Allerdings, wenn ich das richtig verstehe, wohl noch stärker mit inhaltlichen Fragen. Es sei halt nicht bekannt, wie sich das Gebäudemodernisierungsgesetz aufs Klima auswirken würde.
Das Ganze ist ja an Ironie quasi nicht mehr zu überbieten. Wir reden ja quasi vom Heilmann-Verfahren, mit dem Heilmann-Manöver haben
wir
es hier im Podcast mal genannt. Aber diesmal umgekehrt, genau, diesmal nehmen die Grünen dieses Verfahren in die Hand. Ja, erklär doch nochmal, was ist das Heilmann-Manöver?
Genau, ich sagte es gerade schon, das sollte uns irgendwie alles verschwommen bekannt vorkommen, weil nämlich vor 2 Jahren hat der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann das Bundesverfassungsgericht angerufen. Der war damals in der Opposition gegen die Ampelregierung und hat sich gegen das Gesetzgebungsverfahren zum, was? Heizungsgesetz gewendet. Also das damalige ursprüngliche Heizungsgesetz der Ampelregierung, das war auch ein Organstreitverfahren. Ging auch um Eilantrag und das Bundesverfassungsgericht hat ihm damals im vorläufigen Verfahren Recht gegeben. Hat also damals diese abschließende Beratung des Bundestags vorläufig gestoppt, weil es eine Verletzung der Abgeordnetenrechte von Heilmann jedenfalls damals nicht für ausgeschlossen hielt. Das Gesetz wurde dann erst nach der Sommerpause verabschiedet. Und jetzt steht übrigens, das fügt sich jetzt alles zeitlich relativ hübsch, die Hauptsacheentscheidung in dem Heilmann-Verfahren an, und zwar am 23. Juli. Heißt, das Bundesverfassungsgericht müsste eigentlich jetzt schon wissen, ob es konkrete Vorgaben machen will, so fürs Gesetzgebungsverfahren, ob es so eine Mindestzeit geben muss, die Abgeordnete zur Prüfung von Gesetzentwürfen haben müssen oder so. Ich bin sehr gespannt, ob da irgendwas Fixes wirklich kommen wird, also ob das Bundesverfassungsgericht mehr sagen wird als, keine Ahnung, es muss eine angemessene Zeit für eine inhaltliche Prüfung geben. Aber wie gesagt, vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr auch schon mehr. Jedenfalls in Sachen Grünenklage jetzt gegen das Krankenversicherungsgesetz.
Und natürlich ist noch viel mehr los. Das sind unsere Themen. Weniger Kündigungsschutz, weniger Datenschutz, keine Verstaatlichung von Wohnungsbauunternehmen. Wir schauen uns ein paar Aspekte des geplanten Reformpakets der Bundesregierung an. Darunter Pläne der Koalition, einen Paradigmenwechsel bei der Informationsfreiheit einzuläuten. Darüber sprechen wir mit dem Berliner Anwalt Thorsten Feldmann. Ein Anruf von Trump und der US-Fußballer darf trotz roter Karte spielen. Ob dieser FIFA-Kniefall rechtswidrig war, klären wir mit Maximilian Amos. Das Bundesverfassungsgericht hält eine Strafnorm, die kindliche Sexpuppen verbietet. Und das gegen das abweichende Votum eines Richters und gegen die wohl Mehrheit in der Fachwelt. Außerdem haben wir noch News über USM Haller, häusliche Gewalt in Italien und Stoff in Frankfurt. Gemeint ist hier Kokain und zugleich Examensstoff. Moderation direkt aus der Hölle. Was, Pia? Naja, das lassen wir drin.
Ich hab dich so vermisst.
I know.
Und in Berlin?
Weniger Kündigungsschutz, weniger Datenschutz. Da jubel ich natürlich ein bisschen. Und keine Vergesellschaftung von Wohnungsbauunternehmen. Die Bundesregierung hat jetzt ein Reformpaket vorgestellt, das sie Programm für Aufschwung und Beschäftigung nennt. Über die Krankmeldung ab Tag 1 haben jetzt wirklich alle genug gesprochen, deshalb lassen wir das mal weg. Aber womit machen wir weiter, Pia?
Ja, ich möchte noch kurz sagen, dass ich fast Geld drauf setzen würde, dass zwar die telefonische Krankschreibung wegfallen wird, aber bestimmt keine AU ab Tag 1 fällig werden wird. Übrigens, wen es wirklich so wahnsinnig interessiert, wie die Diskussion der letzten 10 Tage vermuten lassen, verweise ich auf morgen. Am Freitag gibt es als Highlight vor der Sommerpause nochmal extra eine Aktuelle Stunde im Bundestag dazu.
Was ist denn die AU? Die Abgasuntersuchung?
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
Sorry, ich wusste es wirklich nicht.
Natürlich haben Sie vollkommen recht, Herr Dr. Widowill, das muss man einmal aussprechen. So, also AU, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. So, es gibt auch sonst genug Themen, die aus meiner Sicht ein bisschen underrated sind. Das ganze Paket geht ja einmal quer durch, 34 Punkte, Rente, Steuern, Arbeitsmarkt, Datenschutz. Es sind bisher alles nur Pläne, nicht mal Gesetzentwürfe. Und die Bundesregierung verweist auch zudem noch auf andere und konkretere Papiere. Aber bei einigen Punkten kann man jetzt schon sehen, wohin das gehen soll. Also, ich möchte mir diesen Kündigungsschutz mal angucken. Ab 177.500 Euro Jahreseinkommen soll es künftig keinen Kündigungsschutz mehr geben. Kommt von der Beitragsbemessungsgrenze, das soll die 1,75-fache, ich glaube, das ist wirklich noch kompromissmäßiger, geht's gar nicht, Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung sein. Für 2026 wären das also ungefähr 177.500 Euro Jahresgehalt. Dazu sagt die Koalition, für Hochverdiener soll es ab 1. Januar 2027 eine Regelung geben, die eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Abfindungsoption ermöglicht.
Das klingt ja nun schon ein wenig danach, du gehst, wenn wir dir die Summe X dafür geben.
Im Ergebnis vermutlich schon, aber wohl nicht ganz so schlicht. Ich habe dazu mit Sebastian Meiß gesprochen, einem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Der hat mir das so ein bisschen erklärt. Die Koalition bezieht sich ausdrücklich auf die sogenannte Risikoträgerregelung im Finanzsektor. Die gibt es im Kreditwesengesetz. Das gilt für bestimmte Beschäftigte in Banken, also Leute, die für das Risikoprofil eines Instituts relevant sind und sehr viel Geld verdienen. Ich glaube, da geht es auch erst los ab dem Dreifachen dieser Bruttobemittlungsgrenze. Sebastian Meiß hat das aber für Beck aktuell auch aufgeschrieben. Wichtig, die Kündigung wird jetzt wohl nicht plötzlich einfach so möglich werden. Er geht davon aus, dass Arbeitgeber in Zukunft beantragen könnten, dass das Gericht das Arbeitsverhältnis gegen Abfindung auflöst.
Okay, man muss sich also immer noch vor Gericht rechtfertigen. Es gibt keinen Automatismus.
Wie gesagt, das sind alles nur noch sehr grobe Pläne, aber Sebastian Meiß versteht es eigentlich. Er sagt, man kann es nur so verstehen, wenn es verfassungsmäßig sein soll. Er sagt allerdings auch, spätestens bei der Höhe der Abfindung wird man sich dann wahrscheinlich immer noch genauso streiten wie vorher und man wird immer noch als Arbeitgeber auch genauso begründen müssen wie vorher, warum man jetzt den oder diejenige halt loswerden will. Trotzdem, das deutsche Kündigungsschutzgesetz ist natürlich traditionell auf Bestandsschutz angelegt und der Normalfall ist, wenn die Kündigung unwirksam ist, besteht das Arbeitsverhältnis fort. Allerdings ist es natürlich ehrlich gesagt auch aktuell, gerade bei Leuten mit höherem Einkommen, in aller Regel nicht so. Jeder weiß, dass Unternehmen ihr Führungspersonal im Zweifel immer loswerden. Die Frage ist halt eher, wie teuer das werden wird. Und die Bundesregierung will jetzt halt gerade für diese teureren Leute offenbar sagen, bei euch darf der Arbeitgeber sich leichter freikaufen.
Naja, die Liquidität im Arbeitsmarkt soll da gelockert werden. Ne? Und verfassungsrechtlich, was bedeutet das jetzt? Ich hatte irgendwo gelesen, dass das bedenklich sei.
Sebastian Meiß meint das auch. Er sagt, es wäre bedenklich, wenn man wirklich sagen würde, so, du schreibst, kannst in deinen Arbeitsvertrag reinschreiben, so, ihr könnt mir immer kündigen, wenn ihr mir nur dafür genug Geld gebt. Er meinte, das würde er für verfassungsrechtlich angreifbar halten. Er sagt aber, wenn es so sozusagen gestaltet wäre, eben wie bei den Risikoträgern im Finanzwesen, dass man halt sagen würde, naja, ihr müsst euch schon vor Gericht darüber einigen, wie das dann funktioniert und der Arbeitgeber kann nicht einfach sagen, tschö, dann würde er schon glauben, dass das geht. Ich finde, ehrlich gesagt, vielleicht bin ich da mal wieder zu liberal. Aber wenn man sich jetzt im Vertrag dafür entscheiden könnte und im Gegenzug einfach wesentlich mehr Kohle kriegt, warum Natürlich. Sollte das eigentlich nicht gehen? Das sind Bitte doch nicht schön. Besonders schutzwürdige Arbeitnehmer, die fast 180.000 Euro im Jahr verdienen. Ne? Also das ist doch irgendwie eine Entscheidung, die man durchaus treffen kann und die man, glaube ich, auch gerade Menschen mit solchen Gehältern durchaus zutrauen kann.
Wir leiden hier an Behüteritis in Deutschland, wirklich. Jetzt muss man ein bisschen Bewegung da reinkommen.
Bin ich tatsächlich bei dir. Ich tue mich eher so ein bisschen schwer mit diesem Ansatz, alle Hochverdiener. Wie gesagt, im Finanzsektor gilt das nur für bestimmte Banken und für bestimmte Personen, die da ein bestimmtes Risiko tragen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob irgendwie so ein Vertriebsleiter oder ein Chefarzt oder eine Chefentwicklerin, ob das jetzt alles so vergleichbar ist, dass man sagen kann, nur weil du jetzt diesen Betrag X verdient, verdienst du keinen Kündigungsschutz mehr. Also ich bin gespannt, ob das irgendwie nochmal durchdacht wird. Ich glaube, die Lobby für Menschen, die knapp 180.000 Euro im Jahr verdienen, hält sich sehr in Grenzen. Eine SPD will sich halt für kleinere und mittlere Einkommen einsetzen und die Union schützt ja lieber mal vor allem die richtig Reichen, also Menschen, die noch mehr verdienen und vor allem schon noch mehr haben. Trotzdem aus meiner Sicht bemerkenswert. Mal gucken, was da kommt und wie das umgesetzt wird.
Außerdem will die Bundesregierung ja weniger Datenschutz. Wir gehen also ein Trippelschrittchen Richtung Datenschutz Afuera und da ja, blüht mein Herz natürlich auf. Aber ist denn das überhaupt national möglich? Denn die DSGVO hat uns ja die EU beschert.
Ich wollte gerade sagen, Schätzchen, freu dich mal nicht zu früh. Ich meine, das freut ja irgendwie jeden, dass das man liest und man denkt, juhu, aber naja, also Friedrich Merz hat bei der Vorstellung der Ergebnisse gesagt, was nicht in EU-Verordnungen geregelt ist, lassen wir weg. Aus dem Papier ergibt sich dann noch, dass auf EU-Ebene die Bundesregierung offensichtlich erreichen will, dass nicht kommerzielle Tätigkeiten, aber auch kleine und mittlere Unternehmen und risikoarme Datenverarbeitungen aus dem Anwendungsbereich der DSGVO ausgenommen werden. Also in dem Papier steht Kundenlisten von Handwerkern. Das klingt natürlich erstmal super, ne?
Das hören wir aber nun auch schon seit Ewigkeiten. Also kommt es denn jetzt?
Also du hast es ja schon gesagt, der Datenschutz ist vor allem europäisch geregelt. Die DSGVO ist eine EU-Verordnung. Die gilt unmittelbar. Deutschland kann also nicht einfach sagen, wir finden Kundenlisten im Handwerk jetzt super. Und deswegen gilt da die DSGVO nicht mehr. National kann Deutschland vor allem da was machen, wo die DSGVO halt Öffnungsklauseln lässt oder wo Deutschland überobligatorisch draufgesattelt hat.
Ja gut, aber Goldplating, wie es dann im Lobbydeutsch immer so schön heißt, also die Vergoldung europäischer Vorgaben durch zusätzliche Pflichten für den deutschen Raum, gibt es ja im Datenschutz doch reichlich.
Naja, also ich hab nochmal Tim Wiebitul gefragt, genauer gesagt hat der Max das gemacht, der hat das für Berg aktuell nochmal aufgeschrieben, ein Interview mit ihm geführt. Gibt es schon, aber nicht so richtig viel, meint Tim Wiebitul. Prominentes Beispiel ist halt die Pflicht zur Bestellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter. Da ist Deutschland durchaus strenger als andere Mitgliedstaaten. Da kann man also national ein bisschen abschmelzen. Das hat die Koalition auch schon angekündigt. Aber Tim Wiebitul rechnet jetzt nicht mit dem großen Befreiungsschlag. Wenn man wirklich nicht kommerzielle Tätigkeiten, KMUs oder halt risikoarme Datenverarbeitungen ausnehmen wollte aus der DSGVO, bräuchte man halt eine Änderung auf EU-Ebene. Da kann jetzt Friedrich Merz alleine nicht viel machen.
Die Bundesregierung kann aber ja in Brüssel vorstellig werden und sagen, wir möchten hier Erleichterung. Ja, Stichwort Omnibusverfahren. Da geht es doch auch schon in eine Liberalisierungsrichtung.
Genau, also und ich glaube, dass tatsächlich auch fast niemand außer irgendwie drei Datenschutzfreaks in Deutschland sagen würde, das finden wir doof.
Du glaubst, das sind nur drei? Ich habe die alle in meinen Kommentaren, immer. Es sind mindestens 20.
Vielleicht sind es auch 30, aber wäre auch noch eine überschaubare, also quantitativ überschaubar die Menge. Ich glaube, da würden sich alle freuen, wenn die das politisch vorantreiben. Aber es wird halt nicht mal irgendwie das deutsche Bürokratieentlastungsgesetz Nummer 234.000 einfach mal geschrieben und dann ist das irgendwie weg. Und das, obwohl die Koalition ja sogar noch ein Datengesetzbuch plant. Das finde ich sehr hübsch. Das soll das Datenrecht harmonisieren und vereinfachen. Aber auch da natürlich, man könnte halt nur nationale Gesetze ordnen und harmonisieren. Solange diese Digitalrechtsakte aus der EU nicht aufeinander abgestimmt werden, meint Tim Wiebitul jedenfalls, wird da insgesamt nicht besonders viel Ordnung und halt leider auch nicht viel weniger Aufwand bei rauskommen.
Ja, ja, die Schnittflächen zwischen KI-Verordnung und Datenschutzrecht sind berüchtigt, weil unaufgelöst.
Das ist ja nur eine davon.
Ja. Genau. Ja, was ist mit den Aufsichtsstrukturen? Wir wollten doch eigentlich alle Datenschutzbeauftragten abschaffen, bis auf einen. So hatte ich das grob verstanden. Oder war da der Herzenswunsch Vater des Gedankens?
Ich glaube, da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Genau. Also die Koalition will da wohl ran. Da sollen Verfahren verschlankt werden, Aufsichtsstrukturen vereinfacht und gebündelt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte, ist ja jetzt wieder der Bundesdatenschutzbeauftragte, soll dann mehr Zuständigkeiten bekommen. Und die Datenschutzkonferenz soll gesetzlich verankert werden. Alles irgendwie interessant und klingt erstmal super. Aber die Datenschutzaufsicht in Deutschland ist halt föderal organisiert, Landesdatenschutz und ne, Datenschutzkonferenz und so weiter. Klingt alles erstmal irgendwie schön, Vereinheitlichung, toll. Aber die DSGVO verlangt natürlich auch unabhängige Aufsichtsbehörden. Da muss man halt mal so ein bisschen gucken, wie das dann wirklich aufgestellt werden kann, damit das auch noch unabhängig ist.
Und natürlich haben wir föderale Animositäten auch hier. Ich kann mich erinnern an eine Datenschutzdebatte mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, der dann sich stolz auf die Brust trommelte und sagte sinngemäß, die bayerischen Landesdatenschutzbehörden seien doch die allerbesten. Und da müsste man erst mal sehen, wie viel man da zentralisiere. Also, naja, genau. wir werden das mal abwarten.
Man darf sich vielleicht von alledem irgendwie nicht so richtig zu viel erwarten. Ein bisschen auf nationaler Ebene kann man entrümpeln, aber die großen Stellschrauben sind halt in Brüssel.
Und man müsste auch mental entrümpeln. Ich habe nämlich gerade gelernt, dass man im DHL-Paketshop nicht mal die Kamera rausnehmen darf, um seinen eigenen Einlieferungsbeleg abzufotografieren. Da wurde ich angeflaumt und zwar wegen Datenschutz, weil angeblich die Menschen Angst hatten, dass man die Adressen auf Paketen abfotografiert, aber das nur anekdotisch nebenbei.
Okay, wow, was du immer erlebst, ja, Organspendeausweise bei der Behörde und so, es ist ein Traum, Herr Doktor, wie du willst. Können wir jetzt über Wohnungsbau noch reden?
Ja, wir kommen jetzt zum Wohnungsbau. Die Koalition will eine Art Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen gründen und gleichzeitig will sie verhindern, dass Länder private Mietwohnungsbestände vergesellschaften. Das zielt ziemlich offensichtlich auf die Hauptstadt.
Jo, es geht natürlich darum, die von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen angestoßene mögliche Vergesellschaftung zu verhindern, weil das sonst den privaten Wohnungsbau gefährden würde. Das war jetzt ein Zitat. Mit einer ähnlichen Stoßrichtung hat übrigens Bayern, das war ehrlich gesagt an mir völlig vorübergegangen, das habe ich jetzt erst bei der Recherche gelesen, vor ein paar Wochen auch schon einen konkreten Vorschlag in den Bundesrat eingebracht. Da war der Vorschlag, zur Investitionssicherheit durch ein Rahmengesetz auf Bundesebene festzulegen, dass eine Vergesellschaftung nur zu einer Entschädigung in Höhe des Verkehrs wert zulässig sein soll. Also die wollten es dann sozusagen in Wie begrenzen. Die Bundesregierung will aber laut dem Programmpapier jetzt ebenfalls durch Bundesgesetz logischerweise regeln, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist. Da hört man schon, das ist alles irgendwie schwierig. Ganz kurz zur Einordnung nochmal, falls irgendjemand sich nicht an diesen Amok-Fall damals erinnert. Es geht nicht um Enteignung nach Artikel 14. Also der Staat sagt nicht, ich will eine Straße wegmopsen, weil ich will da irgendwas hinbauen, sondern es geht um Artikel 15 Grundgesetz. Der erlaubt Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung durch Gesetz, das eine Entschädigung regeln muss, in Gemeineigentum oder halt andere Formen der Gemeinwirtschaft zu überführen.
Das ist der Gesundheitsartikel. Fast Grundgesetzartikel, den seit dem Berliner Volksentscheid alle zitieren und den aber noch nie jemand benutzt hat, soweit ich weiß, oder?
Also der wurde in der Bundesrepublik noch nie praktisch angewendet. Wir erinnern uns kurz beim Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das war 2021, hat eine große Mehrheit sich dafür ausgesprochen, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften. Das war politisch jetzt ein deutliches Zeichen, führt aber rechtlich erstmal zu gar nichts. Dann gab es eine Expertenkommission des Berliner Senats und die hat gesagt, eine Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin wäre verfassungsrechtlich möglich. Denn, Achtung, und jetzt kommt der Punkt, das Land Berlin habe die Gesetzgebungskompetenz, solange der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch gemacht hat. Jura-Podcast, Artikel 74 Absatz 1 Nummer 15 Grundgesetz.
Ja, und damals dachte ich schon, jetzt müsste doch eigentlich nur der Bund zugreifen und sagen, dann machen wir jetzt eben Gebrauch davon, aber nicht um zu vergesellschaften, sondern um Vergesellschaftung zu verbieten. Eigentlich doch ganz vernünftig,
das,
oder?
Denke ich mir, dass du dir das natürlich sofort gedacht hast. Das ist genau die Stelle, wo es dann halt spannend wird. Also der Bund hat, wie gesagt, diese konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Da gilt, die Länder dürfen Gesetze machen, solange und soweit der Bund die Materie nicht abschließend geregelt hat. So, ne? Halt das auch in Berlin. Und da erinnern wir uns, das war der Hebel beim Berliner Mietendeckel. Ja. Der ist in Karlsruhe gescheitert, weil der Bund das Mietpreisrecht im BGB abschließend geregelt hatte und Berlin keine Kompetenz mehr hatte, den Mietpreisdeckel selber zu machen.
Man muss auf diese Hauptstadt wirklich aufpassen. Ja, das sind keine Erwachsenen dort.
Du drehst dich 2 Sekunden um und Verfassungsbruch.
Ja. Ja eben, und der Bürgermeister lügt dreimal darüber, ob er telefoniert hat oder nicht. Also wir können da wirklich nicht die Leute mit allein miteinander lassen. Das ist Der Bund muss da durchgreifen, das will ich nur sagen.
Genau. Und jetzt fragen sich halt alle, könnte der Bund jetzt einfach sagen, obwohl die Länder das eigentlich dürfen, wir verbieten das einfach. So. Ex-Bundesjustizminister Marco Buschmann, der jetzt bekanntlich wieder als Anwalt tätig ist, hat sich schon zu Wort gemeldet und zwar im FAZ-Einspruch, natürlich in die Shownotes. Der hält wahnsinnig überraschenderweise das geplante Verbot für zulässig. Er hat im FAZ-Einspruch sogar dafür plädiert, Artikel 15 Grundgesetz einfach zu streichen. Das bekannte Verfassungsfossil wurde da genannt, über das die historische Entwicklung längst ihr Urteil gefällt habe. Da bräuchte man jetzt eine Zweidrittelmehrheit für, gut, aber das nur am Rande. Es gibt natürlich auch schon Gegenargumente im Verfassungsblog. Zum Beispiel haben wir Timo Laven, einen Rechtsreferendar, der aufgeschrieben hat, irgendwie, das sei eher eine Art Sperrgesetz. Wenn er sagen würde, der Bund nutzt seine konkurrierende Kompetenz, um im Grunde den Ländern nur zu sagen, ihr dürft das jetzt aber nicht machen. Also Laven argumentiert, der Bund würde ja nicht positiv regeln, wie Vergesellschaftung geht, sondern nur die Länder aussperren und nennt das ein verfassungswidriges Sperrgesetz. Bezieht sich da auch auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und hinzu kommt auch noch, das ist jetzt aber wirklich schon fast Feinschmecker, laut Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz müsste der Bund auch noch begründen, dass eine bundesgesetzliche Regelung im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich wäre. Also politisch hat Merz so ungefähr gesagt, wenn Berlin solche Debatten führt, fragen Investoren weltweit, was in Deutschland eigentlich los ist.
Ja.
Das ist allerdings natürlich ein wirtschaftspolitisches Argument. Ob das jetzt reichen würde für ein gesamtstaatliches Interesse, wie Herr Merz sich das vorstellt, im Sinne von Artikel 72.
Zu diesen 34 Punkten gehört eine Anpassung des Informationsfreiheitsgesetzes. Das ist ein Bundesgesetz, das grundsätzlich jedem Bürger und jeder Bürgerin Anspruch auf Informationen des Staates gibt. Recht voraussetzungsarm. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen, unter denen eine Behörde solche Auskünfte verweigern darf. Das ist eine Ergänzung des Datenschutzes und soll den Staat kontrollierbar machen und ihn transparenter gestalten. Allein das Portal Fragt den Staat soll bisher 300.000 Anträge verzeichnen. Nun will die Merz-Koalition das komplizierte IFG transparenter machen. So begründen sie es jedenfalls. Auskunftsrechte sollen zukünftig auf natürliche Personen fokussiert sein, die ein berechtigtes Interesse haben. Da kommt also eine neue Voraussetzung rein. Viele NGOs, darunter Journalistenverbände und die Opposition, üben daher scharfe Kritik. Darüber wollen wir jetzt sprechen und dafür ist bei mir in der Leitung nun aus Berlin Thorsten Feldmann von der Kanzlei J.B. Vignoll. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medirecht. Hallo Thorsten.
Hallo Hendrik, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Lass uns mal kurz allgemein drüber fliegen und dann in die Details gehen. Wie bewertest du denn die Pläne? Wie würden die geplanten Einschränkungen sich auf deine ganz konkrete Arbeit auswirken? Denn du hast ja mit IFG immer wieder mal zu tun.
Ja, durchaus. Ganz seriös kann man das noch nicht prognostizieren, denn wir haben ja noch gar keinen Gesetzesvorschlag. Ich kenne auch nur dieses Koalitionspapier mit zwei dünnen Absätzen. Ich weiß gar nicht, ob es schon mehr gibt. Ich glaube, nein.
Bislang nicht.
Ne? Also man muss zunächst mal klarstellen, dass die Transparenzgesetze der Länder unberührt bleiben, der presserechtliche Auskunftsanspruch unberührt bleibt, das Umweltinformationsgesetz unberührt bleibt. Also das heißt, wir haben ja hier nur einen Teil der Ansprüche auf Informationszugang, und zwar die sich gegen Stellen des Bundes richten, öffentliche Stellen des Bundes richten. Also zum einen, wir wissen noch nicht genau, was rauskommt. Zum zweiten, es ist ein kleiner Ausschnitt der Transparenzgesetze. Jetzt könnte man meinen, das ist ja alles nicht so schlimm. Aber was sich aus diesen zwei dünnen Absätzen entnehmen lässt, das lässt befürchten, dass es tatsächlich zu einem gesetzgeberischen Paradigmenwechsel im Umgang mit öffentlichen Informationen kommen soll. Der Geist des IFG-Bund bestand ja darin, dass man jedenfalls grundsätzlich jedermann Zugang zu allen öffentlich verfügbaren Informationen gewähren will. Das will man offensichtlich jetzt nicht mehr. Und die drei Stichworte, die man daraus entnehmen kann, woraus leitet man das ab aus diesen zwei dünnen Absätzen? Das ist ein Fallen auf die Kosten. Also früher waren die Kosten gedeckelt, ja, auf 500 Euro. Jetzt heißt es dort, dass tatsächlich der Aufwand bezahlt werden soll, den eine IFG-Anfrage verursacht. Und der letzte Punkt dazu noch, in dem Koalitionspapier steht, das IFG sei ja so wahnsinnig kompliziert und das wolle man für die Bürger vereinfachen. Das kann ich so nicht daraus lesen, denn es ist ja einfach ein Mehr, was verlangt wird, und das muss auch mehr verwaltet werden. Also Bürokratieabbau kann ich hier nicht sehen.
Genau, es wird hier eine neue Hürde eingeflochten. Du hast es gerade schon gesagt, manche sprachen jetzt von Beweislastumkehr. Würde mich mal interessieren, was du dann dazu sagst. Also grundsätzlich soll es so sein, dass man nicht mehr künftig einfach sagen kann, ich hätte gerne diese Info, sondern man muss dabei noch ein berechtigtes Interesse darlegen, nachweisen. Wie würdest du das sehen? Was kommt da dann auf diejenigen zu, die einen solchen Antrag stellen wollen?
Ja, also bislang ist ja der Anspruch auf Informationszugang voraussetzungslos juristisch. Man hat einen Anspruch, Punkt. Ohne dass ich irgendwas darlegen muss. Es gibt dann Ausschlussgründe, unter denen die Behörde einen Informationszugang verweigern darf. Aber der Anspruch an sich ist voraussetzungslos. Und was hier passiert, ist ja wesentlich mehr als nur eine Beweislastumkehr. Der Charakter des Anspruchs insgesamt ändert sich eben durch das Erfordernis der Geltendmachung eines berechtigten Interesses. Das ist ja auch nicht ganz frei von jeder Ironie zunächst mal. Also der Bürger geht zum Staat und sagt, ich hätte gerne Zugang zu Informationen. Und dann entgegnet dem der Staat, ja, ich hätte gerne erstmal Informationen von dir, warum du das wissen möchtest. Und da wird zunächst mal ein Informationsfluss, wird zunächst mal komplett umgekehrt. Und dann kann man auch fragen, was geht es den Staat eigentlich an, was ich mit den Informationen anstellen will, die der Staat mit meinen Steuermitteln generiert hat.
Ja.
Ist schon was ganz anderes als vorher.
Ja, genau, das ist ja die Situation wie vor dem IFG. Ne? Also bevor das IFG eingeführt wurde oder die IFG auf Landesebene, war es ja so, man konnte nicht einfach so zum Staat gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne Informationen, sondern man brauchte dafür irgendeine Art von Rechtsgrundlage. Und das sollte doch gerade gekippt werden. Ist es also jetzt ein Wandern zurück in die alte Rechtslage ein Stück weit, mit natürlich immer noch den Möglichkeiten, Anträge zu stellen, aber eben, dass der Grundsatz ein anderer ist?
Ja, abermals, ne, zwei dünne Absätze, aber klar, das soll zurückgedreht werden, so sehe ich das. Und noch ein weiterer Punkt, Anspruchstellung durch Medien. Ja, es ist halt immer sehr schwierig, wenn Medien gegenüber einer Exekutivbehörde ein berechtigtes Interesse für irgendwas geltend machen müssen. Die Medien haben grundrechtlich verbürgte Ansprüche, die der Staat zu erfüllen hat. Punkt. Ja, und das sieht man ja auch an dem presserechtlichen Auskunftsanspruch, der im Falle des Bundes grundrechtsunmittelbar sogar gilt. Das heißt, da merkt man schon, da gibt's erhebliche grundrechtliche Bedenken, wenn man den Informationszugangsanspruch der Medien derart einschränken möchte.
Der ja übrigens auch noch nicht geregelt ist, ne? Also den leiten wir ja immer noch aus Grundrechten ab, aber auf Bundesebene sollte es doch einen Presseauskunftsanspruch geben. War, glaube ich, im Koalitionsvertrag, meine ich doch, dieser Koalition sogar drin. Ist aber nichts.
Also der letzte wurde ja beerdigt, ne? Es gab einen sehr konkreten Entwurf eines Auskunftsanspruchs der Medien gegen Bundesstellen. Der wurde, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der wurde dann vom Bundeskanzleramt damals beerdigt. Bundeskanzler damals war Olaf Scholz, der
genau, das war doch die Scholz-Regierung,
Auskunftsansprechen entgegen. Ja, aber das mag auch sein, dass da Cum-Ex was mit zu tun hatte, dass man das dann doch nicht so breit wollte. Aber das weiß ich nur aus zweiter Hand, das ist kein unmittelbares Wissen von mir selbst.
Ja, aber gut, um das mal zusammenfassen, eigentlich, auch die Leute abzuholen, die nicht Medienrecht jeden Tag machen. Die letzte Koalition, die Ampelkoalition, hatte sich versprochen, wir machen jetzt einen Presseauskunftsanspruch auf Bundesebene, so wie es ihn auf Landesebene schon gibt. Den gibt es bislang nicht, was immer wieder beklagt wird, weil natürlich, ne, einfach aus den Grundrechten das zusammenzudestillieren, ist halt schwierig. Und IFG, wiederüber, darüber wir heute sprechen, ist natürlich, korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, aber ein bisschen langsamer, ne? Also Presseauskunftsanspruch ist ja irgendwie ein bisschen geeigneteres Mittel für Journalisten eigentlich. Und der IFG ist ja eigentlich für jedermann und insofern, ja, Mittel zweiter Wahl, oder?
Absolut. Ja, absolut. Also es ist, die überlappen sich ein Stück weit beide Ansprüche natürlich der Medien, ja. Aber der Otto-Normalbürger hat nicht den medienrechtlichen Auskunftsanspruch, der hat eben nur den Anspruch auf Informationszugang aus dem IFG und der soll nun beschnitten werden.
Genau, und jetzt steht ja in diesen ominösen Absätzen drin, wir wollen die Auskunftsrechte künftig auf natürliche Personen fokussieren, was danach durch Lars Klingbeil schon wieder ein bisschen in die Unschärfe getrieben wurde. Also wir wissen jetzt noch nicht ganz, was das jetzt bedeutet. Klingbeil sagte dann, NGOs und Journalisten sollen weiter ihre Arbeit machen können, aber NGOs sind da ja eigentlich erstmal juristische Personen oder wie ist denn das jetzt mit diesen Personen? Welcher Kreis, was glaubst du, was steckt dahinter? Wie soll das denn jetzt begrenzt werden? Oder wissen die Leute einfach nicht, wovon sie da reden?
Schwierig, ne? Also weiß man jetzt nicht, was die sich da vorgestellt haben. Also wenn der Anspruch auf Informationszugang beschränkt wird auf natürliche Personen, haben es natürlich gerade Organisationen wie Frag den Staat, die die Entwicklung des IFG maßgeblich geprägt haben, ja, ohne die es vielleicht gar nicht diese Spruchpraxis auch der Verwaltungsgerichte gäbe, ja, die werden es dann auf der Bundesebene natürlich viel schwerer haben. Man kann dann über Behelfskonstruktionen nachdenken, dann stellt halt eine natürliche Person den Antrag auf Informationszugang. Aber das ist natürlich, ja, also ich glaube schon, dass es zumindest im Koalitionspapier darum ging, keine oder Organisationen das Leben schwer zu machen, deren Hauptzweck es ist, diese Ansprüche auf Informationszugang durchzusetzen. So, für diese Organisationen stellen sich dann natürlich existenzielle Fragen. Das ist ja vollkommen klar. So, und ist das jetzt ein Misstrauensvotum gegen die NGOs? Also es ist erstmal ein Misstrauensvotum gegen jedermann, ja, aber natürlich insbesondere gegen die NGOs. Denn also das ist vielleicht auch ein Stück weit menschlich. Wir wissen ja, Politiker haben ja auch gewisse Reflexe. Und wenn man in der Vergangenheit, haben NGOs aus Behörden über das IFG eben Informationen freigeschaufelt, die sie dann gegen die Behörden und die Köpfe der Behörden in bestimmten Kampagnen verwendet haben. Und dieser Reflex, dass man dann sagt, naja, dann schließe ich diesen Kanal, den halte ich für menschlich. Ich halte das auch nicht für fernliegend, dass das hier passiert ist. Aber beweisen lässt sich das, also kann ich das zumindest nicht. Ich bin da kein Insider.
Ja, klar.
Aber das wäre auch, liegt nahe. Der Schluss liegt nahe. Ne?
Also ich kann auch aus der Innenperspektive noch beisteuern, als jemand, der mal in einer Bundesbehörde gearbeitet hat, auch im Pressebereich. Natürlich nervt das, ne? Wenn diese IFG-Dinger da reinkommen, weil genau. Du weißt ja, jetzt muss gehandelt werden, jetzt muss man gucken und natürlich will man das auch alles beantworten, aber das führt natürlich zu Stress und das kann natürlich auch nadelstichmäßig schon ganz schnell auf den Wecker gehen und es führt natürlich auch dazu, dass die Innenkommunikation sich verändert, weil man dafür sorgt, dass bestimmte Dinge möglichst nicht irgendwie als Akte entstehen könnten, ne? Das ist auch ein ganz normaler Reflex, dann gibt es viele von diesen Non-Papers und so weiter. So versucht man ja darauf zu reagieren. Trotzdem frage ich mich so ein bisschen, gibt es denn oder kannst du dich reinversetzen, in die Lage, könnte man sagen, das verursacht jetzt Kosten oder sowas, weil Frag den Staat ist ja nun auch eine Institution, die geradezu maschinell und massenweise solche Anträge stellt. Und natürlich könnte das bei so einer Behörde auch mal zu Kosten führen und zu ja, Lastspitzen. Kannst du das verstehen, dass man das ein bisschen ausbremsen will?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Das ist eine Frage des Mindsets auch der Behörde. Das ist mir in sehr vielen Verfahren, ist mir der Einwand begegnet. Ja, das ist ja so aufwendig, diese Informationszugangsanträge zu bearbeiten. Das hält uns vom Verwaltungshandeln ab. Also es blockiert unser Verwaltungshandeln. Und das ist das falsche Mindset. Man muss halt sagen, das IFG definiert gesetzlich, dass der Informationszugang auch Verwaltungshandeln ist. Also das heißt, ne, also das ist eine gleichberechtigte Tätigkeit der Behörde, ihren Bürgern einen Informationszugang zu gewähren. Das ist nicht irgendwie eine Nebentätigkeit. Das ist ein gesetzlich verbriefter Anspruch des Bürgers, an den sich über Artikel 20 Grundgesetz der Staat natürlich halten muss. Und auch der Staat muss dann die Voraussetzungen schaffen, um diese Ansprüche zu erfüllen. Punkt. Mhm. So, das ist zunächst mal eine Mindset-Frage. Und alle diese Einwände dagegen, ja, zeigen, dass da dieses Mindset noch nicht jeder verinnerlicht hat. Also so, und unter dieser Prämisse muss man diese Diskussion führen, finde ich. Ja. Mhm. Klar ist aber auch, natürlich, überall, wo es was umsonst gibt, gibt es natürlich Menschen, die das haben wollen, einfach weil es umsonst ist und auch wenn es ihnen überhaupt nichts bringt. Und dann liegt natürlich auch ein Missbrauch nahe. Vollkommen richtig. Vielleicht auch an die Grenze der Funktionsfähigkeit der Behörde. Das ist nicht unvorstellbar. Aber auch unterhalb dieser Schwelle ist es so, es nervt natürlich, das ist auch klar, ne? Also, wollen wir mal, will ich bestätigen, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn man dann eine so gravierende Gesetzesänderung vornimmt, dann sollte man sich da schon sicher sein. Also nach meinem Wissen gibt es keine statistische Erhebung, dass diese Missbrauchsfälle so zahlreich sind, dass es gleich einer Gesetzesänderung bedarf und dass diese Gesetzesänderung diesen Missbrauch auch abstellt. Also es würde mich mal interessieren, ob das tatsächlich irgendwo mal statistisch erhoben wurde. Meines Wissens nach ist das nicht der Fall. Also unter dieser Prämisse würde ich einfach gerne die Diskussion führen. Ja, was ist uns dieser Informationszugang wert? Und das vermisse ich so ein bisschen auf Seiten des Koalitionsausschusses.
Thorsten, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, ob sich daraus eine größere Debatte entwickelt, denn IFG ist natürlich auch ein Stück weit ein Spezi-Thema. Das ist was für die Engagierten, für die Aktiven, die was tun wollen. Es ist nichts, was jetzt irgendwie auf der Stelle 100.000 Leute auf die Straße 17. Juni bringt. Aber wir werden es trotzdem weiter beobachten und wir finden es natürlich auch als journalistische Seite sehr interessant. Ja,
es springen immer mehr auf. Ne? Also wir haben jetzt auch der MVFP und der BDZV, also die Medienverbände, haben das jetzt auch zum Thema gemacht. Das heißt, das sind eben sehr große Verbände, die eine große Reichweite haben. Die Zivilgesellschaft hat sich schon gemeldet, also Deutscher Journalistenverband, Lobby Control, Transparency International, das sind alles große Namen. Und du hast ja eben gesagt, vor diesem Hintergrund verwundert es ja nicht, dass Lars Klingbeil auf einmal sagt, vielleicht meinen wir das dann doch nicht so ernst.
Lars Klingbeil möchte nicht so gern zu den Bösen gehören. Naja, wir werden sehen, wie sich so weiterentwickelt. Thorsten, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir, Hendrik.
Der Aufreger der Woche.
Der kam diese Woche definitiv aus dem Fußball und das sogar für ziemlich viele Menschen, die sich wie ich eigentlich gar nicht wirklich für Fußball interessieren. Und weil auch Hendrik keine Ahnung hat bekanntlich von Fußball, spreche ich über die Aussetzung der Spielsperre für den US-Kicker und ich habe wirklich keine Ahnung, wie man diesen Mann ausspricht, Follerin Balogun wahrscheinlich, durch die FIFA mit Maximilian Amos, seines Zeichens bekennender FC Bayern-Fan. Hey Max!
Hast du mich jetzt hier etwa geoutet? Jetzt kriege ich wahrscheinlich Hasszuschriften, aber erstmal hallo an die Runde.
Donald Trump hat am Montag ganz öffentlich eingeräumt, seinen guten Freund, den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, angerufen zu haben und um Prüfung der roten Karte gebeten zu haben. die Balogun im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina vorher kassiert hatte. Infantino hat dann nach diesem Gespräch gesagt, naja, bei der FIFA würden halt unabhängige Gremien entscheiden. Also er hat nicht den Anruf bestritten oder so, er hat gesagt, bei uns entscheiden unabhängige Gremien. Selbst die UEFA hat daraufhin geschrieben, damit sei eine rote Linie überschritten worden. Max, wieso ist es, obwohl jetzt weder Donald Trump noch Gianni Infantino allgemein als besonders, ich sag mal, hochgradig compliant bekannt wären, so ein krasser Aufreger gewesen?
Ja, also man muss sich ja natürlich so ein bisschen die Situation vergegenwärtigen. Also die USA hatten ja gerade dieses Achtelfinalspiel gegen Belgien vor der Brust, wofür dann diese Sperre gegolten hätte, die Balogun kassiert hat. Also diese Einspielsperre nach einer roten Karte. Und dann kam halt wirklich kurz davor, so Stunden vor dem Spiel mehr oder weniger, wurde dann auf einmal diese Sperre aufgehoben, sodass er dann halt doch spielberechtigt war. Und der ist jetzt auch kein unwichtiger Spieler, also ist der beste Stürmer im US-Team. Das heißt also, das war für die schon wichtig, dass der auftreten konnte. Und ich sag mal so, also zweierlei sind daran so ein bisschen skandalös. Einerseits halt dieses Timing, was ich gerade beschrieben habe, und dann auch die Begründung der FIFA, denn die war eigentlich non-existent. Also das kam natürlich einerseits sehr überraschend, aber die FIFA hat dann so eine Mitteilung rausgegeben und da stand eigentlich gar nichts drin. Inzwischen gibt es auch ein längeres Statement, wo diverse Absätze lang referiert wird, wie das alles zustande kam, wo aber immer noch zur Begründung inhaltlich nur drin steht, man habe diese Entscheidung aufgrund aller spezifischen Umstände des Einzelfalls oder des Vorfalls entschieden, haben sie es geschrieben.
Also du sprichst es schon an, wir sind natürlich ein Jura-Podcast und wir reden jetzt nicht nur über mögliche Einflussnahme und Machtmissbrauch, sondern natürlich reden wir darüber, wie ist die Rechtslage. Hol mich bitte einmal kurz ab. Ich verstehe nicht viel von Fußball, aber ich dachte immer, eine rote Karte würde einfach immer und überall auf der ganzen Welt einen Platzverweis nach sich ziehen und eine Sperre fürs nächste Spiel. Steht das denn nicht irgendwo?
Genau, also im Fußball gilt das eigentlich immer so. Die Entscheidung des Schiedsrichters, einen Spieler vom Platz zu stellen, ist erstmal eine Tatsachenentscheidung, die im Nachhinein auch nicht anfechtbar ist. Und diese rote Karte hat immer eine Einspielsperre zur Folge. Das ist jetzt in allen möglichen, je nachdem in welchem Fall im Wettbewerb man gerade spielt, gibt es unterschiedliche Regularien, aber das ist überall dasselbe. Und auch die FIFA hat ja so einen Disziplinarkodex sich selbst gegeben, wo das auch drinsteht explizit, und zwar in Artikel 66 Absatz 4. Und ja, immer Norm zitieren. Ne? Und da steht drin, dass ein Platzverweis zieht automatisch eine Spiele für das nächste Spiel nach sich. Die FIFA-Disziplinarinstanzen können zusätzliche Spielsperren oder andere Disziplinarmaßnahmen verhängen. Das heißt also, wenn das ein brutales Foul war, kann es auch mal noch im Nachhinein 3 Spiele mehr geben. Aber diese Einspielsperre gibt's immer.
Genau, das ist das Minimum quasi, ne? Und jetzt hat ja aber die FIFA gesagt, wir berufen uns auf Paragraph 27 dieses Disziplinarkodexes und wir setzen einfach das jetzt doch mal aus, diese Einspielsperre. Also vielleicht erstens mal, was steht überhaupt in der Norm? Und zweitens, was ist die Begründung?
Also in Artikel 27 des Disziplinarkodexes ist eigentlich ziemlich kurz und knapp und sehr allgemein formuliert. Also das zuständige Disziplinarorgan, also die Disziplinarkommission der FIFA, kann beschließen, die Vollstreckung einer Disziplinarmaßnahme auszusetzen. Und das meint dann eben grundsätzlich erstmal alle möglichen Maßnahmen, schließt also auch so eine Rotsperre theoretisch mit ein. Es steht jetzt auch nicht explizit mit drin, dass das irgendwie begründet werden muss. Allerdings kann das natürlich auch nicht so gemeint sein, dass das jetzt so eine reine Willkürklausel ist, die man irgendwie nach Belieben anwenden kann. Also das so der Telos des Gesetzes, des Sportgesetzgebers hier in diesem Fall, kann ja so auch nicht gewesen sein. Deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen was, wo sich die Sportrechtler ihre Köpfe drüber zerbrechen können, wie das eigentlich gemeint ist und was das alles erfassen soll.
Naja gut, aber ich meine, in Deutschland würde man ja jetzt irgendwie stumpf sagen, also es ist offensichtlich irgendwie eine Ermessensnorm, die es möglich machen soll, in bestimmten, vermutlich sehr krassen Fällen von Disziplinarmaßnahmen wie mal abzusehen. Aber so ein krasser Fall war es ja jetzt hier gerade nicht, oder?
Nee, also diese rote Karte, die kann sich jeder natürlich im Internet selber angucken, aber das war jetzt keine wahnsinnig krasse Fehlentscheidung. Da kann man sicher darüber diskutieren, ob das berechtigt war. Aber da muss man, das ist eigentlich sowas, wo man immer sagt, gut, der Schiedsrichter hat es so entschieden, dann ist das halt so. Also das.
Ja, vor allem, Sie haben ja nicht gesagt, die rote Karte gilt doch nicht, sondern Sie haben doch nur gesagt, der darf jetzt trotzdem spielen.
Genau, und das ist auch der entscheidende Punkt, auf den auch der Rechtsanwalt Arno Lampmann übrigens von der Markrechtskanzlei LHR in Köln auf seinem Kanzleiblog hinweist. Der sagt nämlich, Moment mal, das ist ja auch alles rechtlich zu begründen, was die FIFA da gemacht hat. Nämlich haben sie ja gar nicht diese rote Karte irgendwie aufgehoben oder diese Sperre aufgehoben, sondern sie haben ja nur die Vollstreckung ausgesetzt. Heißt also, die Sanktion bleibt im Grunde bestehen, nur die Vollstreckung ist sozusagen aufgeschoben. Es hat jetzt so ein Jahr Bewährung, glaube ich, bekommen. Und Das klingt natürlich für Juristen vielleicht erstmal schlüssig, wenn man so ein bisschen die Maßstäbe des Strafverfahrens anwendet, zu Bewährung ausgesetzt, trotzdem schlimm und so.
Das geht so.
Für Fußballer ist es natürlich, also oder jeden, der mal gegen Fußball getreten oder sich das angeguckt hat, das ist natürlich eine total absurde Vorstellung. Denn wenn eine Sperre zur Bewährung ausgesetzt wird, dann ist es ja faktisch einfach keine Sperre mehr. Vor allem kommt es ja immer auf den Zeitpunkt eben an.
Ne? Und ich kann sagen, wenn ich mir das aussuchen kann, dann mache ich das so, wie wenn ich meinen Führerschein abgeben muss irgendwie. Dann mache ich das in den Sommerferien, hallo? Ja, also ne, in der spielfreien Zeit oder was. Also tut mir leid, das ist doch irgendwie völlig absurd.
Und zumal ja auch man natürlich auch diesen Aspekt dabei hat, dass ja auch die... Also das ist ja gerade im Sport total elementar, dass für alle die gleichen Regeln gelten müssen. Und da könnte ja jetzt natürlich auch, ne, auf gut Deutsch, da könnte ja jeder kommen und jetzt mal eine Aussetzung fordern. Friedrich Merz ruft an oder was weiß ich, wenn das nächste Spiel halt gerade wichtig ist und jetzt sonst ein wichtiger Spieler fehlen würde. Also man kann sich natürlich vorstellen, wo das potenziell hinführt. Und Paul Lamberts hat auch einen Artikel bei den Kollegen von der LTO dazu geschrieben, ein Sportrechtler. Und der hat auch gesagt, also diese Regelung in Artikel 66, diese Einspielsperre, solle ja auch die Spielordnung schützen und Vorhersehbarkeit schaffen und eben verhindern, dass dann im Nachgang von so einem Spiel dann alle debattieren, ob das jetzt wirklich gilt oder nicht, sondern dass es halt eine Tatsachenentscheidung ist, die unumstößlich ist und diese Einspielsperre einfach steht. Ja.
Und dann gab es ja auch noch den Sportrechtler Thomas Summerer, mit dem du gesprochen hast, ne?
Genau, den hatte ich mir für meinen Artikel rausgegriffen als Experten, der ist auch Fachanwalt für Sportrecht und der sagte, er hält das schon für rechtswidrig, diese Maßnahme der FIFA. Also das ist so ein bisschen umstritten, ob das jetzt wirklich hart rechtswidrig war oder nicht. Er sagt ja, weil erstmal diese Rechtsfolge des Artikel 66 eigentlich keinen Ermessensspielraum einräumt. Gleichzeitig sagt Summerer aber auch, die FIFA habe im Vorfeld des Turniers ja nochmal so ein Schreiben an alle beteiligten Fußballverbände verschickt, in dem das extra bekräftigt wurde, dass diese Regel gilt, dass immer nach einer roten Karte ein Spiel Sperre erfolgt. Und da sagt er, das ist ja im Juristendeutsch Venire contra factum proprium. Also kann sich nicht im Widerspruch zu sich selbst dann setzen, wenn man gerade vorher bekräftigt hat, dass diese Regel gilt und dann sagt, ach nee, jetzt doch nicht.
Aber jetzt, heute und für dieses Spiel, nachdem der Donald angerufen hat, doch nicht. Okay, also unmittelbare Konsequenzen hat der Skandal nicht gehabt. Die USA sind auch mit Balogun, der durfte ja dann antreten, noch Montagnacht in dem Spiel trotzdem rausgeflogen. Ich habe 1-4 sogar, also relativ schlecht. Und die Belgier, die gewonnen haben, haben das großartigerweise kommentiert mit Overturn this. Das war eigentlich schon, mein Lieblings-Takeaway aus diesem Turnier. Ich bin aber jetzt so froh, endlich mal guten Gewissens eine Sportmetapher verwenden zu können in diesem Format. Glaubst du, das Ganze wird trotzdem noch ein Nachspiel haben?
Also für die Frage hättest du mich ja wahrscheinlich jetzt gefeuert, aber du darfst das ja, du bist ja die Chefin. Aber ich werde trotzdem darauf antworten. Also rechtlich wahrscheinlich nein, also zumal sich die Angelegenheit ja jetzt erledigt hat. Und ich glaube, auch wenn da jetzt vielleicht so ein Präzedenzfall geschaffen ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das nochmal wiederholt, dass ein Staatsoberhaupt beim FIFA-Chef anruft und dann wird eine Sperre aufgehoben. Ich will es nicht ausschließen für alle Zukunft, aber ist in naher Zukunft jetzt erstmal eher unwahrscheinlich, da die USA ja auch raus sind. Was man natürlich sagen muss, die Glaubwürdigkeit der FIFA ist jetzt nicht unbedingt seit gestern erst beschädigt. Also wenn man sich die Vergaben anguckt von Turnieren, da gehört Deutschland ja auch dazu mit der WM 2006, also dass da Schmiergelder gezahlt werden, dass ein Turnier erst irgendwo landen kann und so, das ist alles bekannt. Und die FIFA hat sich schon in allen möglichen Korruptionsskandalen versenkt. Aber hier geht's jetzt halt nicht nur um Vergaben, sondern hier geht's um das Spiel selbst. Und das trifft, glaube ich, einen sehr empfindlichen Punkt. Weil das natürlich von Fairness lebt und das ist das, was die Fans auf dem Platz sehen. Und wenn da dann so eine offensichtliche Ungerechtigkeit passiert, möglicherweise durch Korruption, was auch immer, keine Ahnung, was dahinter steckt, kann man ja nur spekulieren. Das, glaube ich, schadet dem Fußball nochmal deutlich mehr als alles, was bisher da gewesen ist.
Max, vielen Dank, dass du uns nicht Fußball verstehen hier kurz mal die Welt erklärt hast.
Gerne.
Einerseits, andererseits.
Vom amerikanischen Comedian Louis C.K. gibt es ein bitterböses Bit, in dem er über den Sinn und Unsinn unseres Umgangs mit Pädosexuellen sinniert. In einer Passage verurteilt er da, dass die amerikanische Gesellschaft sich über die Herstellung von kindlichen Sexpuppen empöre und stattdessen lieber hinnehme, dass Pädokriminelle sich an Kindern vergingen. Vergangene Woche hat diese Frage nun das Bundesverfassungsgericht entschieden, nachdem es durch Verfassungsbeschwerden angerufen worden war. Und Karlsruhe hat ebenso entschieden wie die von CK kritisierte Öffentlichkeit. Sexpuppen für Pädosexuelle bleiben verboten. Das Verbot sei ein erheblicher Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung. Ja, sie betreffe aber nicht den abwägungsfesten Kernbereich privater Lebensgestaltung, meint Karlsruhe. Dem Eingriff stehe zudem ein Rechtsgut von herausragender Bedeutung gegenüber, nämlich der Schutz der körperlichen, psychischen und sexuellen Integrität von Kindern.
Es geht ja hier um eine eher unbekannte und noch neue Norm im StGB, Paragraph 184L. Verboten ist demnach das Inverkehrbringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild. Die Norm gibt es erst seit 2021.
Genau, damals ist sie nach Berichten über Sexpuppen im deutschen TV eingeführt worden. Zuvor konnte man da nicht so viel machen juristisch, allenfalls mittelbar über Pornografiestrafrecht. Ja, wenn jetzt jemand mit so einer Puppe rummacht und das filmt, dann kann das natürlich unter allerlei Pornografiestraftatbestände fallen, zumal die ja teilweise auch fiktive Geschehen umfassen. Also das ging ja dann schon, aber naja, ist halt kaum vorgekommen. Und auch jetzt ist die praktische Relevanz sehr gering. Die PKS 2025 weist insgesamt gerade einmal 52 Fälle aus. Was den Fall trotzdem interessant macht, ist natürlich die Abwägung zweier so gewichtiger Güter und die Gefahr, dass wir moralische oder schlicht emotionale Fragen damit reinweben. Die Grunderwägung der Norm ist natürlich nicht, dass man jetzt als normkonform sexueller Mensch Pädosexualität verabscheut. Das mag der Plebs so denken, aber so mag ist natürlich so finden, keine Strafnorm. Ja, Jede Strafnorm muss ja eigentlich ein Rechtsgut schützen. Freunde der personalen Rechtsgutsdogmatik, Winfried Hassemer und Co. fordern sogar, dass dieses Rechtsgut einem ganz konkreten Menschen zugeordnet werden muss. Da könnten wir jetzt eine Stunde lang rumphilosophieren, machen wir aber natürlich nicht. Die Ratio geht kurz gesagt so, die Nutzung von kindlichen Sexpuppen kann die Gefahr realer Übergriffe erhöhen. Dann hast du wieder ein betroffenes echtes Rechtsgut und nicht mehr die Moral. Und das fußt jetzt auf zwei fundamentalen Erwägungen nach diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Einerseits werde nämlich der Wunsch geweckt oder verstärkt, solche Taten in der Realität vorzunehmen. Das ist so eine Nachahmungstheorie. Die gibt es schon ganz lange im Pornografie- und Gewaltstrafrecht. Also bei Gewaltdarstellung ist das auch ein beliebtes Argument. Das ist ein bisschen wackelig. Aber der Maßstab ist eben eine Vertretbarkeitskontrolle. Risikoeinschätzung des Gesetzgebers sei vertretbar, sagt Karlsruhe, auch wenn diese Nachahmung nicht bei allen oder auch nur bei den meisten Nutzern vermutet werden kann. Ich sag mal so Faustregel, wenn die Wirkung so schlimm ist, dann darf das Risiko auch gering sein. Also das ist so ein bisschen, ja, auch da geht's schon so ein bisschen munterhemdsärmelig los. Und ein weiteres Argument ist, die Puppen könnten sexuelle Handlungen an Kindern schleichend normalisieren und die Hemmschwelle allgemein abbauen. Das ist also so eine Art Normalisierungstheorie.
Aber gibt es denn dazu irgendwie Zahlen?
Das ist nämlich das Problem. Für beide Argumentationsstränge gibt es dürste empirische Befunde. Man kann natürlich sagen, ja, aber bei den Tätern, die Sexpuppen besitzen, haben wir auch immer Kinderpornografie gefunden. Aber das ist natürlich echt bimmeldoof, weil ich meine, das ist eine Korrelation, keine Kausalität. Ja. Mhm. Genau, das weiß im Grunde jeder. Aber ehrlich gesagt, dieses Sexualstrafrecht ist echt randvoll mit solchen Argumenten, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, das reicht doch irgendwie nicht. Naja, aber es ist so, wie es ist.
Aber Karlsruhe hat's ausrechnen lassen, obwohl diese Zusammenhänge eher dünn sind und hat damit zulasten vieler Pädosexueller entschieden. Immerhin reden wir ja auch schon vom bloßen Besitz solcher Puppen. Also es geht nicht nur darum, dass man die nicht in den Verkehr bringen darf oder was auch immer.
Genau, also mal ganz platt ausgedrückt, wenn du zu Hause bist und dir einen runterholst mit so einer Puppe und niemand guckt dir dazu, niemand kriegt's mit, auch das ist strafbar. Mhm.
Und das ist hart. Ja.
Mhm. Und man kann das ablesen, dass es nicht nur sozusagen hier unsere Privatmeinungen sind. Wir sind ja heute mal ein bisschen liberal drauf, sondern das liest man auch in der abweichenden Meinung von Richter Offenloch. Der hat ziemlich deutlich dazu sich geäußert. Ich zitiere daraus gleich noch. Es gibt in diesem ganzen Beschluss noch so einen Brückenschlag zur Gewaltdarstellung, den will ich nicht verheimlichen. Der ist sehr zentral. Denn bei Gewaltdarstellung hat das Gericht 1992 schon entschieden, dass menschenverachtende Darstellung fiktiver Vorgänge das Gebot zur Achtung der Menschenwürde verletzen können. Das heißt, du hast einen Film oder sowas und da wird die Menschenwürde verletzt und das ist dann ein Achtungsverstoß sozusagen. Voraussetzung sei, damit sei die Vorstellung verbunden, der Mensch sei ein bloßes Objekt und man könne mit ihm nach Belieben verfahren, denn so eine Darstellung sei geeignet, konkrete Gefahren von Rechtsgutsverletzungen zu erhöhen. Da merkst du also, wie Karlsruhe sich Mühe gibt, aus so einem fiktiven Zusammenhang eine konkrete Rechtsverletzung zu schnitzen mit Hilfe der Menschenwürde. So, diese Entscheidung von 92 erging zu Tanz der Teufel. Jeder Mann meines Alters, der diesen Podcast hört, weiß jetzt ganz genau, was für ein Film das ist. Der heißt auf Deutsch Tanz der Teufel, auf Englisch heißt er The Evil Dead. Das ist eine satirische Splatter- und Horrorreihe. Die war damals beschlagnahmt und eben auf der Liste der jugendgefährdenden Medien. Das Ganze ist aber seit 2016 wieder freigegeben, übrigens ebenso wie die Splatter-Baller-Spielreihe Doom. Und heute gibt es The Evil Dead als Serie auf Amazon Prime. Ich will nur sagen, da verändern sich die Maßstäbe ganz gehörig. Ja. Und aus dem, was früher ein Menschenwürdeverstoß wurde, ist heute eine Erfolgsserie auf Amazon geworden. Naja,
Aber kommen wir kurz zurück zu Herrn Offenloch. Was hat der in seinem Sondervotum geschrieben?
Genau, also ne, ich will nur sagen, die Brücke ist dürr und der Offenloch ist damit auch sehr unzufrieden. Der nennt also 184L StGB glasklar Moralgesetzgebung. Er sagt, Masturbation gehöre natürlich zum Kernbereich privater Lebensgestaltung. Man möchte fragen, was denn sonst? Also
was sonst? Genau,
wie
was
privater kann es gehen? Zur Sozialsphäre fehle eine weitere frei verantwortliche Willensbetätigung des Missbrauchstäters. Sprich, wer da mit so einer Puppe rummacht, muss dann trotzdem nochmal eine gewaltige Entscheidung treffen, um dann zu einem Pädokriminellen zu werden. Und mangels belastbarer Gefahrenprognose gäbe es auch keine anderen legitimen Gesetzeszwecke. Er moniert, dass der Gesetzgeber sich nicht mit den fachwissenschaftlichen Grundlagen seines Handels befasst habe. Also er ist da echt deutlich und ich, so wenn ich das Urteil mir so durchlese, die Entscheidung durchlese, teile ich diese Ansicht. Und auch die Kombination Nachahmungsgefahr und Normalisierung führe nicht dann auf magische Art und Weise zu einer tragfähigen Legitimation. Funktioniert also nicht. Das Einzige, was ich übrigens vermisst habe, also ein Punkt noch zu dem, weil das jetzt vielleicht etwas liberal und kritisch rüberkommt, aber auch in der Sachverständigenanhörung zu 184L haben 4 von 6 der geladenen Experten dieser Regelung ablehnend gegenübergestanden. Also es gibt da wirklich substanzielle Kritik. Ein Argument, was ich in dem Beschluss vermisst habe und auch in den Gesetzgebungsunterlagen, war übrigens die Werkzeugstheorie. Die gibt es zur Fiktivpornografie und die geht davon aus, dass die Gefährlichkeit so einer Puppe oder eben einer kinderpornografischen Zeichnung nicht darin liege, dass man insgesamt das normalisiere, sondern dass man damit den Opfern suggerieren kann, ey, das ist doch ganz normal, was wir hier machen, jetzt mach doch mal mit. Das finde ich angesichts
des... Also, dass man quasi zu Kindern Kontakt aufnimmt, indem man ihnen Sexspielchen mit Sexpuppen zeigt und sagt, guck mal, wie schön oder wie. Ja. Also, dass man sozusagen das als Tatwerkzeug nutzt oder als potenzielles Tatwerkzeug.
Genau, das ist ein potenzielles Tatwerkzeug. Ich finde das sehr wichtig, weil auch sehr plausibel, weil dass es da eine Normalisierung gibt, das liegt extrem nahe und ließe sich sicherlich auch empirisch belegen und da gibt es eben auch Hinweise bei der Fiktivpornografie und da muss man nicht solche komischen Klimmzüge machen, wie bei der Nachahmungsgefahr oder der Normalisierungsthese.
Tatsächlich interessant, dass das Bundesverfassungsgericht das gar nicht gezogen hat, die Theorie. Ne? Also zumal man das Gefühl hat, sozusagen die Grundlage ist irgendwie dünn. Da hätte man vielleicht alles heranziehen können, was gegangen wäre.
Aber vielleicht hätte es mit dreien geklappt. Das hätte man vertreten können. Genau. Wie auch immer, es ist ein komplexes, moralisch aufgeladenes Thema. Wenn euch das interessiert, schaut euch die Entscheidung an. Wir verlinken euch alles Notwendige, einschließlich der The Evil Dead Entscheidung in den Shownotes und auch einen Bericht von RTL über die Kindersexpuppen mit dem Titel Wer zur Hölle braucht das? Ja, aber das ist eben nicht der Maßstab im Strafrecht. USM Haller kennt ihr alle, hatten wir auch schon im Podcast, nicht als Möbelstück, aber als Thema. Designklassiker aus dem Möbelsegment, das sind diese Metallregale in verschiedenen bunten Farben, habt ihr in Kanzleien mit Sicherheit schon mal gesehen. Da gibt's auch lustige Nachahmerprodukte von Tchibo und Konsorten, die sehen fast genauso aus. Und es gibt hier einen Hersteller, der heißt Concreta, der hat zunächst nur Ersatzteile angeboten, aber ich meine, das ergibt natürlich Sinn bei so einem modularen Ding. Du kannst irgendwann einfach alle Ersatzteile anbieten und daraus kannst du dir dann ein Regal bauen.
Dann ist es fertig.
Ja. Und an dem Punkt hat dann USM Haller gesagt, jetzt reicht's, jetzt gehen wir dagegen vor. Und dieser Streit tobt schon lange. Ich will es extrem kurz halten. Warum macht man das mit dem Urheberrecht? Ja, weil das besser länger hält, vor allen Dingen als der Designschutz. Und natürlich gilt das Ganze parallel zum Wettbewerbsschutz. Den thematisieren wir ja auch nicht. Es geht also nur um Urheberrecht. Und die Frage, kann so ein Regal Kunst sein? Genauer gesagt, angewandte Kunst nach § 2 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz. Dazu muss es eine persönliche geistige Schöpfung sein und nicht einfach nur der reinen Technik entsprechen. Also wenn du sagst, da ist doch ein Regalboden drin, das reicht nicht, sondern es muss schon irgendwie darüber hinausgehen. Dieser Frage beschäftigte nun allerlei Gerichte, zuletzt unter anderem den EuGH, darüber haben wir hier gesprochen in Folge 78 mit Karl Nikolaus Pfeiffer, nämlich über die ja fast schon philosophische Frage, wann kann so ein Alltagsgegenstand denn eigentlich Kunst sein? Und der EuGH hat gesagt, für Alltagsgegenstände gilt dasselbe wie für Gemälde oder Skulpturen, da gibt's keine strengeren Regeln. Etwa jetzt, um zu sagen, wir haben doch den Designschutz, warum soll das Urheberrecht da überhaupt greifen und was da alles an Argumenten hochgebracht wurde. Nein, also selben Regeln. Der BGH hat jetzt zum EuGH Düsseldorf gesagt, du warst urheberrechtlich zu streng, du musst jetzt unter den Vorgaben des EuGHs noch einmal daran. Und interessant finde ich daran, dass man nicht nur das Regal selbst sich anschaut, sondern auch das, was danach passiert ist. Man darf nämlich auch Dinge berücksichtigen, die erst viel später passiert sind, etwa auf die Möbel heute.
Okay, das ist dann so Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Alles, was wir bis heute wissen, sollten wir uns auch anschauen. Das ist ja interessant.
Naja, also als Beispiel wird dann genannt, wenn solche Möbel in Kunstmuseen stehen oder in der Fachwelt anerkannt sind, dann kann das dazu führen, dass das auf einmal dann doch ein Werk ist. Was übrigens natürlich strategisch genutzt wird von solchen Herstellern. Ne? Ich war mal auf so einer Diskussionsveranstaltung mit dem eben genannten Pfeiffer. Und da habe ich das auch gefragt, machen die das jetzt so, dass sie da strategisch sagen, wir bauen jetzt ein Museum? Ja, machen die. Genau das machen die. Die musealisieren also ihre eigenen Produkte, weil sie damit natürlich eventuell an den Urheberrechtsschutz kommen, der dann günstiger und vor allen Dingen länger schlagkräftig ist als der schnöde Designschutz. Und das wird jetzt vom OLG Düsseldorf abschließend entschieden. Und dann wird es dann eventuell konkreter an den Kragen gehen oder auch nicht. Aber ich meine, zum Trost, Tchibo ist noch da und ich weiß nicht, ob da irgendwelche Verfahren im Raum stehen bislang, soweit ich weiß nicht.
Ich habe leider einen etwas weniger schöneren Fall dabei. Der EGMR hat Italien wegen Verstoßes gegen Artikel 3 und gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention verurteilt, also gegen das Verbot der Folter, erniedrigenden Strafe oder Behandlung. Und Artikel 8 ist die Achtung des Privat- und Familienlebens. Und zwar hatte dort eine Frau, die jahrelange häusliche Gewalt angezeigt hat, inklusive Vergewaltigungen in Gegenwart ihres Kindes, im Prinzip über Jahre nichts gehört. Die wurde dort über Jahre abgewimmelt. Insgesamt hat der EGMR gesagt, hätten die Behörden und Gerichte in Italien ihr noch mehr Leid zugefügt. Und zwar, das hat der EGMR selbst geschrieben, das kommt nicht von mir, wegen eines sexistischen und stark stereotypisierten Gesellschaftsbildes. Die ermittelnde Staatsanwältin, und das möchte ich nochmal kurz betonen, Tin, hat ihr gesagt, als sie ihren Partner angezeigt hat, ein Auftritt, bei dem ihr Partner beim Kindergeburtstag sie mit einem Messer bedroht hatte, könnte doch auch ein schlechter Scherz gewesen sein. Außerdem wäre es ja schwer zu beweisen für sie, dass sie in den Sex nicht eingewilligt hätte. Und jetzt kommt mein Favorit, es sei normal, dass Männer für Sex ein Mindestmaß an Widerstand überwinden müssten, den jede Frau in der Regel zeige, wenn sie erschöpft vom Alltag sei. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wie diese italienische Staatsanwältin lebt. Jedenfalls noch einmal, das war eine Frau, die diese Frau hat über Jahre abblitzen lassen. Es hat Jahre gedauert, bis das in Italien angeklagt worden ist. Dann fand keine Hauptverhandlung statt. Und, das war dem EGMR auch offensichtlich sehr wichtig, auch in dem familiengerichtlichen Verfahren haben die Gerichte für noch mehr Leid gesorgt, hat der EGMR gesagt. Das hat 3 Jahre gedauert. Die leben im Frauenhaus. Die Frau lebt mit beiden Kindern im Frauenhaus. Und nicht mal über ihren Antrag, mit den Kindern nach Frankreich in ihre Heimat ausreisen zu dürfen, ist entschieden worden. Die Gerichte haben wohl immer nur Formulare geschickt. Es hat nie eine Anhörung oder eine Analyse gegeben. Der EGMR schreibt nochmal, in Fällen häuslicher Gewalt ist es absolut notwendig, dass alle Vorwürfe adressiert und auf Glaubwürdigkeit und Substanz überprüft werden, sowie dass das Fehlverhalten des fraglichen Elternteils eingeordnet wird. Nichts davon ist in diesem Fall geschehen und dabei hätten die Behörden alle Bescheid gewusst. Krasser Fall, wollten wir euch mitbringen. Natürlich Nachricht auf Beck aktuell in die Shownotes.
Wenn 3 Leute einem Dealer helfen, sind sie nicht unbedingt eine Bande. Das hat jetzt der BGH festgehalten. Ihr wisst, Bande sollte man im Examen immer im Hinterkopf behalten. Hier lag die Sache so, 2 Bundespolizisten haben mit 2 weiteren Männern Kokainlieferungen aus Südamerika ermöglicht. Dabei täuschten die Bundespolizisten Kontrollen vor, nahmen das Kokain ab und mogelten es so an der Kontrolle vorbei. Das Landgericht Essen hat dazu noch gesagt, dass das Beihilfe zum bandenmäßigen Handeltreiben mit BTM sei. 30a Absatz 1 BTMG ist da die Norm ins Glück. Bei Bandenabrede muss allerdings ein täterschaftliches Handeln vorliegen, sagt nun der BGH. Es gebe nämlich keine Bandenbeihilfe. Schönes Wort, kann man sich merken. Keine Bandenbeihilfe.
Ja.
Was heißt das jetzt also? Hier waren die Hintermänner, also die eigentlichen Drogenbarone, sag ich mal, in Kolumbien. Ob die eingebunden waren in das Handeln von den Kurieren und den Bundespolizisten, ist offen. Das hat das Landgericht Essen nichts festgestellt. Damit fehle aber die Bandenabrede zu besagten Hintermännern. Das ist eben eine Abgrenzung, die man treffen muss, vom Zusammenschluss, der darauf ausgerichtet ist, die Taten ausstehender Haupttäter zu fördern. Also wenn du dich mit Bundespolizisten als Kurier zusammenschmeißt, um irgendwie irgendeinem Drogenbaron die Taten zu erleichtern, dann ist das noch keine Bandenabrede mit besagten Hintermännern. Diese spezifische Organisationsgefahr eines Bandendelikts verwirkliche sich nur, wenn ein Bandenmitglied die Tat für die Bande als Täter begehe. Ich finde das schwer verdauliche Kost und würde jedem anraten, sich das mal anzuschauen, weil so schwer verdaulich ist, ist das ein heißer Kandidat für so eine kleine Examensprüfung.
Zum Schluss haben wir noch eine kleine Korrektur. In der vergangenen Woche hatten wir oder hattet ihr über Ben Ungeskriptet gesprochen und seine Ermahnung durch die Landesmedienanstalt NRW. Dabei ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Darauf hat uns eine Leserin des Interviews mit Professor Wolfgang Schulz bei Beck Aktuell, wir benutzen ja das Interview dann natürlich auch immer für Beck Aktuell, hingewiesen. Dafür ganz herzlichen Dank. Es ging da um die möglichen Sanktionen dafür, dass er das Gespräch mit Björn Höcke einfach hat laufen lassen und bestimmte Dinge nicht richtig gestellt hat. Und dazu hatte Professor Schulz gesagt, am wahrscheinlichsten sei ein Bußgeld. Und das ist, wie er uns auf Nachfrage der Leserin sofort geschrieben hat, nicht korrekt. Deswegen hat Professor Schulz uns um eine kleine Korrektur gebeten. Paragraph 115 Medienstaatsvertrag enthält nämlich keinen Bußgeldtatbestand, der an einen Verstoß gegen die journalistischen Sorgfaltspflichten anknüpft. Paragraph 19 habt ihr letzte Woche schon gelernt. Ein Verstoß gegen journalistische Sorgfaltspflichten ist also nicht unmittelbar Bußgeld bewährt, sondern, hat Herr Schulz uns nochmal geschrieben, würde erst möglich, wenn Ben Bernd den Anordnungen, die die Landesanstalt für Medien trifft, nicht nachkommen sollte. Wir danken sehr für den Leserinnenhinweis und vor allem für die fixe Reaktion von Professor Schulz. War's jetzt, ne? Das war's für heute, oder?
Das war's. Wolltest du oder soll ich? Oder wie machen wir es? Soll ich? Okay, dann mache ich. Wir können das nicht mehr. Wir haben selten in diesem Jahr raus. Zusammen genau. Podcast gemacht, dass das wieder üben ist. Also ich fange jetzt mal an. Ja, das war's für diese Folge. Genau, und dann reden wir gleichzeitig los. Das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehabt. So oft, dass ihr es aber gar nicht mitbekommt, weil wir es alles rausschneiden lassen mussten von unserem lieben Producer Matthias Pletz, der an dieser Stelle schon mal den ersten Dank bekommt und die anderen bekommen ihn jetzt. Wir sagen Danke für diese Folge an Janina Schäfer aus der Redaktion.
Jonas nicht an hat Jonas offenbar, heute, denn der hat Urlaub. Wir müssen alles selber machen hier.
Das hast du mir hier reingeschrieben. Ich bin völlig irritiert.
Danke fürs Zuhören. Danke an
auch wenn es anstrengend ist, weil wir immer gleichzeitig reden. Mein Gott. Okay, du machst jetzt weiter. Du machst jetzt hier, ich gehe. Tschüss, ich mach mal weiter.
Du bist weg, ne? Ihr solltet natürlich trotzdem den Podcast abonnieren, obwohl wir manchmal anstrengend sind. Das geben wir zu. Sagt's weiter, wenn es euch gefällt und schreibt's uns, wenn es euch nicht gefällt, an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Bis nächste Woche. Kommt gut in eure ganz persönliche Sommerpause und bleibt uns gewogen.